so ein Sieg fühlt sich, um ja Djokovic Worte mal über Nadal in Paris zu nehmen, an wie die Besteigung des Mount Everest. Mhm. Das Problem ist nur, wenn du dann 24 Stunden später auf den K2 musst. Weil ja, genau das Problem werden halt die meisten haben.
Etwas mehr als 6 Wochen sind vergangen nach der letzten Folge CrossCourt. Es wird wirklich allerhöchste Zeit, dass wir hier mal wieder über Tennis sprechen, zumal so nach den Australian Open zu Beginn des Jahres jetzt wirklich eine ganz interessante Phase ist. Indian Wells ist vorüber, Miami steht vor der Tür, das sogenannte Sunshine Double, und ich bin sehr gespannt auf die Analysen von unserem Tennisexperten Stefan Schnürle. Der darf natürlich heute auch wieder nicht fehlen und ist in der Leitung. Hallo Stefan.
Hallo Dennis, hallo an alle.
Wie hast du die Pause verbracht, sag mal? Also es sind ja jetzt dann doch schon einige Wochen gewesen. Wie blickst du so auf deine letzten Wochen zurück?
Ja, Pause. Also es waren jetzt für mich keine 6 Wochen Urlaub, leider. Nee. Weil, ja, also das gerade Februar war doch stressig. 3 Wochen mit Olympia, rund um Olympia auch sehr arbeitsintensiv. Aber ich mag ja Wintersport, deswegen will ich mich nicht beschweren. Mit Ende der Spiele ging es ja dann eine Woche so 350 Kilometer nördlich des Polarkreises, also um ein bisschen nordlichter zu schauen. Ja, das war ganz cool. Bei minus 10 Grad jetzt vielleicht auch eher Abenteuer als Entspannungsurlaub. Aber okay. Ja, in der Phase habe ich vom Tennis jetzt vorrangig eben Ergebnisse ein bisschen verfolgt, jetzt nicht so viel gesehen, aber ich finde, im Februar ist das auch eher verschmerzbar, ist ja schon so eine Phase, wo der nächste Grand Slam weit weg ist, viele Topstars auch ein bisschen durchschnaufen. Es soll ja das 10. Masters in Saudi-Arabien in diesen Zeitraum wohl gelegt werden, nicht verpflichtend für Spieler und Spielerinnen, da man dadurch ja dann auch aber freien Spielraum bei Antrittsgeldern hat, gehe ich schon davon aus, dass da genug finanzielle Anreize geschaffen werden. Und ja, sofern sich da eben die politische Lage hoffentlich auch beruhigt hat, soll es dann 2028 ja erstmal stattfinden. Bis dahin ist dann auch geplant, laut dem Athletic-Bericht, dass der ATP-Kalender verändert wird. Aber da muss man jetzt erstmal abwarten. Auf alle Fälle wird der Februar in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so aussehen im Tennis wie jetzt.
Ja, vielleicht haben wir ja in einer der zukünftigen Folgen mal die Möglichkeit, ein bisschen genauer darüber zu sprechen. Das ist so, das rumort da, glaube ich, gerade so im Hintergrund so ein bisschen rum. Und du sagst schon zu 28. Also das Thema werden wir bestimmt an geeigneter Stelle nochmal wieder aufgreifen. Bilder vom aus der Kälte und so habe ich von dir auf jeden Fall gesehen. Bei mir natürlich wieder viel mit Tischtennis und sowas los gewesen. Ich finde ja, man sagt immer so diesen Satz über Tennismatches, ein Match verläuft in Wellen, ne? Es geht immer so ein bisschen rauf und ein bisschen runter und ein bisschen passt das auch auf den Turnierkalender, dass es so, ne, manchmal peakt und dann wieder ein bisschen weniger wird und ja. So. Und jetzt nehmen wir gefühlt ja gerade wieder so ein bisschen Fahrt auf und das wäre eigentlich auch eine schöne Überleitung. Ist dein Tennisfieber jetzt mit Indian Wells wieder zurück oder wie siehst du den Stellenwert von dem, manche sagen ja 5. Grand Slam, so wird es in der Bubble ja dann durchaus mal bezeichnet. Bist du wieder hyped oder wie sieht's aus?
Ja, es kommt schon zurück mit Indian Wells, gefühlt so. Also vielleicht auch wegen des Tennisentzugs zuvor. Aber ja, wie du sagst, Indian Wells hat schon gewissen Stellenwert. Auch alle guten Spieler eigentlich immer dabei. Man, wie du sagst, spricht vom 5. Grand Slam oft. Den Stellenwert gebe ich ihm jetzt nicht ganz. Also ich sehe Olympia und ATP oder WTA Finals schon noch drüber. Aber ja, es hat die meisten Zuschauer abseits der 4 Grand Slams und es ist halt schon eine schöne Standortbestimmung nach den Australian Open auch. In dem Jahr war ein bisschen ungewöhnlicher, dass der Platz sich deutlich schneller als sonst gespielt hat. Es hatte sicher mehrere Faktoren. Einmal der schnelle Rekord, den haben sie jetzt schon 2:25 eingebaut, war aber vergangenes Jahr komischerweise noch deutlich langsamer. Dann dieser Wechsel bei den Bällen zu Dunlop jetzt, die hohen Temperaturen auch noch. Also der CPI, der Court Pace Index, ist von 30,9 auf fast 39 hochgeschnellt. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und ich würde auch behaupten, die 4 Finalisten, also Medvedev, Sinner, Rybakina und Sabalenka, die haben da alle sich drüber gefreut, über diese veränderten Bedingungen, da die schon auf schnellen Hartplätzen sich zu Hause fühlen. Natürlich vor allem Medvedev und Rybakina, glaube ich, haben da auch profitiert. Alcaraz kommt damit schon auch klar, der hätte aber, glaube ich, jetzt auch nichts gegen die eher sandähnlichen Bedingungen der Vorjahre und bei Świątek sieht es, glaube ich, so ähnlich aus.
Ja, genau, es ist auf jeden Fall ganz gut Bewegung drin und wenn man da dann irgendwie mal, also das stimmt, das war sonst immer so, ja, 5. Grand Slam, aber sehr langsame Bedingungen und so und dann geht man da ran und verändert was, ist ja vielleicht ganz gut. Du hast die Namen eben schon alle erwähnt, lass uns mal mit den Herren beginnen. 7:6 und 7:6, also 2-mal Tiebreak im Finale für Jannik Sinner gegen Daniel Medvedev. Der erste Titel für Jannik Sinner in Indian Wells, letztes Jahr hat er ja nicht spielen dürfen, da war er ja noch gesperrt. Trotzdem hatte man den natürlich jetzt hier auf dem Zettel. Medvedev vielleicht ein bisschen weniger. Lass uns mit dem Finale einsteigen. Was hat den Ausschlag gegeben?
eigentlich hätte man ja auch ahnen können, was passiert, weil wenn Medvedev gegen Alcaraz, Sinner oder Djokovic spielt und die sind gerade Nummer 1, dann hat er tatsächlich eine durchaus beeindruckende Bilanz von 8 Siegen bei nur 7 Niederlagen. Befinden die 30 aber auf Platz 2 der Welt, dann liegt seine Bilanz bei 0-18. Also das ist schon krass. Deswegen war klar, was passiert, wenn er auf die Nummer 2 aktuell, Jannik Sinner, trifft. Ernsthaft. Also ich finde, Medvedev hat sich gut geschlagen. Von der Grundlinie fand ich ihn über weite Strecken sogar leicht besser. Also er hat Sinner wirklich versucht, auf der Rückhand festzuhalten, weil klar ist die von Sinner auch echt stabil. Aber Medvedev konnte so zumindest gut in den Rallyes bleiben und auch mal selbst attackieren. Wenn es dann auf die Vorhand von Sinner geht, dann wird's eng. Und ich fand, sein Plan hat ganz gut funktioniert. Sinner bekam im ganzen Match ja nur in einem Spiel überhaupt Breakbälle. Also Medvedev hat gut serviert, auch über den zweiten Aufschlag mehr als 60% der Punkte gemacht. Da zum Vergleich der Wert von Zverev in der Runde zuvor im Halbfinale, der lag nur bei 28% gegen Sinner. Also das ist schon ein riesiger Unterschied. Medvedev hatte halt auch nur ein Problem. Sinner hat überragend serviert. Also wie immer klar, das kleine Wanko mit der Quote 57% erster Aufschläge ist so ein typischer Sinner-Wert. Aber wenn der erste kam, dann war es quasi der Punkt für Sinner. Und wenn es mal eng wurde, kam der auch in der Regel. Medvedev hatte wirklich nur Mini-Chancen, wie im Tiebreak bei 5-4 im ersten Satz, als er den sich entscheidet, nicht zu volieren, den Passierversuch von Sinner, sondern fliegen lässt und der halt im Feld landet. Das war diese eine Chance, die ihm Sinner im Tiebreak gab. Und dann hat er halt eiskalt zugeschlagen, Sinner, als Medvedev die nicht genutzt hat. Und im zweiten Satz können wir eigentlich auch direkt 6-5 für Sinner springen, weil beide beim Aufschlag nichts anbrennen haben lassen. Medvedev gewinnt da ja dann 8 Punkte in Folge, führt also 4-0 im Tiebreak. Was eigentlich ja die Entscheidung sein muss, wo du dann denkst, okay, jetzt muss er es ziehen und dann schauen wir mal, wie Sinner so nach 3 Sätzen im dritten Satz mit der Hitze klarkommt. Aber nein, Sinner erkämpft sich diesen einen Punkt und dann kippt es halt wieder komplett. Sinner gewinnt jetzt 7 Punkte in Folge und gewinnt halt, ja, wie gefühlt fast immer den Tiebreak. Da ist er für mich weiter der Tiebreak-König, wo halt wirklich nur ein entfesselt aufspielender Alcaraz was ausrichten kann. Trotzdem gutes Match von Medvedev. Ich finde, man kann ihm wenig Vorwürfe machen. Ein Sinner gibt dir halt nur Mini-Chancen. Und wenn du dann nicht da bist, dann bestraft er dich halt sofort. Ich meine, Alcaraz hat Medvedev einfach gerade bei eigenem Aufschlag mehr mitspielen lassen. Und das war halt gegen Sinner gar nicht der Fall. Und ja, Tiebreaks gegen Sinner sind einfach undankbar. Sinner ist ja nun auch der erste Spieler in der Geschichte, der mit Paris und Indian Wells jetzt 2 aufeinanderfolgende Tausender ohne Satzverlust gewonnen hat. Das gab es noch nie zuvor. Er ist auch der mit Abstand jüngste, der auf Hartplatz jetzt alle Grand Slams, Tausender und die Finals gewonnen hat. Djokovic und Federer haben das auch geschafft, aber die waren beide schon über 30. Also not too bad, würde ein gewisser italienischer Tennisreporter sagen. Also das ist wirklich beeindruckend, was er da macht.
Total. Und auch wieder wunderbar zusammengefasst von dir mit den ganzen Fakten, was das jetzt alles bedeutet. Können wir gleich auch noch ein bisschen genauer nochmal auf Sinner eingehen. Lass uns vielleicht erst noch kurz bei Medvedev bleiben. Ich frage mich ja, wie nachhaltig das Ganze so sein kann, weil wir haben ja verschiedene Phasen auch schon bei ihm erlebt. Er war ja schon wirklich auch immer oft dicht da oben dran und dann war aber auch eine Phase in der letzten Zeit, wo er mal ziemlich untergetaucht ist und wo wir von ihm nicht so viel gesehen haben. Jetzt kommt er plötzlich wieder nach oben, auch von seiner ganzen Art und Weise, wie er sich so präsentiert hat, von der Einstellung auf Pressekonferenzen, von seinem Verhalten auf dem Platz. Das ist ja, also wir haben schon verschiedene Medvedev-Versionen gesehen im Laufe seiner Karriere, kann man sagen, denke ich. Was glaubst du, wie nachhaltig ist das jetzt und kann er vielleicht die Big Two, wenn man die denn so nennen möchte, ärgern? Auf längere Sicht? Ja,
gute Frage. Also erstmal, irgendwie war es ja der neue und gleichzeitig auch der alte Daniil Medvedev. Also der nicht aus Zufall mal sehr erfolgreich war, auch wenn es in den vergangenen Jahren schon mal den Anschein machte. Gut verteidigen konnte er jetzt immer, das kennen wir damals, das hat er ja auch zuletzt noch gemacht. Aber ihn haben früher halt in seinen erfolgreichen Zeiten 2 Dinge vor allem ausgezeichnet, die ihn dann in den letzten Jahren irgendwie verloren gegangen sind. Medvedev hatte einen deutlich besseren Aufschlag, bis er eben ab Mitte 23 war es, glaube ich, Schulterprobleme bekam, die dann auch mindestens ein Jahr anhielten. Und seitdem war der Aufschlag eigentlich nie mehr wie früher. Ich würde immer noch behaupten, dass er dieses Niveau noch nicht ganz erreicht hat jetzt. Also so wie es damals war, in seiner besten Phase hat er für mich schon zu den besten 5 Aufschlägern der Tour gezählt. Aber sein Serve ist wieder deutlich besser und damit kann er auch definitiv mehr Schaden anrichten. Haben wir ja auch gesehen diese Woche. Zweite Komponente ist, wie er sein Spiel aufzieht. Das war jetzt deutlich offensiver, nicht nur eben aufs Verteidigen ausgelegt.
wenn ich mir anschaue, wie er in Indian Wells über weite Strecken agierte, würde ich sagen, es war sogar noch mal 5% offensiver, als es in seinen besten Phasen war. Und das ist gut so, weil er ist inzwischen auch 30 Jahre alt und er kann halt nicht ständig 5 Stunden lang Bälle rauskratzen und dann in der nächsten Runde das Gleiche wieder von vorne tun. Ja. Das dürfte er inzwischen selbst gemerkt haben, oder es hat ihm sein ja seit Herbst neuer Coach Thomas Johansen klar gemacht. Nur du wirst Sinner und Alcaraz sowieso nicht 3 Meter hinter der Grundlinie im Verteidigungsmodus besiegen können. Das geht nicht. Er war jetzt deutlich näher an der Linie. Sie haben, das hat er ja selbst gesagt, auch zusammen ein bisschen neben dem Aufschlag auch am Volley gearbeitet, dass er öfter nach vorne geht. Und das sind alles positive Dinge. Und so ist er für mich auf Hartplatz auch ein gefährlicher Gegner für Alcaraz und Sinner. Vermutlich sogar der gefährlichste. Zumindest bis Draper wieder vielleicht seine alte Stärke erreicht hat. Aber mit den flachen Schlägen und alles sehe ich ihn auf Hartplatz da fast noch einen Tick vor Zverev sogar. Bei all dem Positiven aber auch ein Aber. Anders als Zverev muss mir Medvedev schon eben beweisen, dass das nachhaltig ist, dass er das jetzt wieder über längeren Zeitraum konstant hinkriegt. Ja, er hat davor auch Dubai gewonnen und Anfang des Jahres Brisbane, aber da hat er auch nicht einen Top-20-Spieler schlagen müssen. Und dazwischendrin gab es dann auch wieder seltsame Matches, die er eigentlich nicht so verlieren darf. Deswegen, das ist Punkt 1, so ein bisschen kann er das konstant jetzt zeigen. Punkt 2, er hat ehrlich ja selbst gesagt, der Sieg gegen Alcaraz hat sich wie ein Turniersieg für ihn angefühlt, ein bisschen, was wohl vielen so gegangen wäre. Nur genau das ist das Problem. So ein Sieg fühlt sich, um ja Djokovic Worte mal über Nadal in Paris zu nehmen, an wie die Besteigung des Mount Everest. Mhm. Das Problem ist nur, wenn du dann 24 Stunden später auf den K2 musst. Weil ja, genau das Problem werden halt die meisten haben. Ja. Dass du nicht nur einen, sondern beide Back-to-Back besiegen musst, um diesen Titel zu holen. Und die zweite Aufgabe ist halt dann noch schwerer, wenn du beim ersten schon mental und körperlich viel gelassen hast. Und zumal triffst du dann eben auch noch auf einen, der dann auch schon vorgewarnt ist. Und deswegen glaube ich schon, dass es einen Grund hat, warum eben Alcaraz und Sinner 21 der letzten 22 Turniere gewonnen haben, an denen beide teilnahmen. Also das ist halt super schwer, beide zu schlagen hintereinander.
Ja, ich bin auch noch ein bisschen zurückhaltend, wenn ich an die Nachhaltigkeit denke, weil diese Aussagen, die du da gerade nochmal wiederholt hast, mit ja, vielleicht auch ein bisschen den Volley verbessert und das Netzspiel irgendwie, wenn man mal reinhört, auch bei den Pressekonferenzen von ganz vielen Spielerinnen und Spielern, so wenn es ins neue Jahr geht, ne, also vor den Australian Open oder so, das sagen immer ganz, ganz viele, ne? Ja, wir haben in der Offseason oder in der Preseason oder wie auch immer, haben wir gearbeitet am Aufschlag und ein Transition war wichtig und ich will auch vorne am Netz ein bisschen mehr spielen. So, das hört man ganz, ganz oft, aber die Frage ist dann immer, finde ich, was bleibt dann also wirklich davon? Ne? Aber man muss natürlich ganz klar sagen, super starke Leistung, starke Phase gerade von Medvedev. Dann gehen wir über zum Sieger, zu Jannik Sinner. Da müssen wir uns auch nochmal zurückerinnern, weil Tennis entwickelt sich immer so schnell und vielleicht vergisst man auch wieder das ein oder andere. Also bei den Australian Open hat er dieses bittere Spiel verloren gegen Djokovic in 5 Sätzen. Dann hat er ja in Katar das Viertelfinale verloren gegen Mencik. Deswegen ist diese Frage in Bezug, wir hatten ja eben dieses Thema neuer Medvedev, alter Medvedev, kann man ja auch so ähnlich in Bezug auf Jannik Sinner stellen. Ist der alte Sinner sozusagen wieder da? Weil das war ja schon sehr eindrucksvoll, was er jetzt hier gezeigt hat.
Ja, definitiv. Also ich will jetzt grundsätzlich vor allem wegen des einen Matches, du hast es angesprochen, gegen Djokovic jetzt nicht seine Kaltschnäuzigkeit in Frage gestellt haben, weil die hat er über 2 Jahren zuvor eigentlich gezeigt. Das gegen Djokovic war ungewöhnlich für ihn, wie er da mit seinen Chancen umgegangen ist. Das war nicht so klatsch. Klar war es auch Djokovic auf der anderen Seite, muss man auch sagen. Ist auch anderen schon ergangen, trotzdem war das ungewöhnlich. Und ein bisschen stutzig hat dann schon gemacht, dass Sinner ja auch gegen Mencik in Katar nervlich in wichtigen Situationen oft nur der zweitbeste Spieler war und das Match auch verloren hat. Aber wer da gezweifelt hat, ob ihm irgendwie Nervenstärke abhanden gekommen ist, das hat er in Indian Wells jetzt beantwortet. Das war gegen Medvedev sau cool. Das war auch gegen Fonseca im Achtelfinale sau stark, wo er ja auch in einem Tiebreak schon 3-6 zurückgelegen war. Also allein von der Seite war dieser Turniersieg extrem wichtig, damit sich da keine Zweifel vergrößern. Er hat 2 enge Matches gehabt, hat dort alle 4 Tiebreaks, die er gespielt hat, insgesamt gewonnen. Also da musst du nervlich schon gut sein, um das zu schaffen. Und die zweite Sache, die ihm gut tun wird, er hat den Titel jetzt trotz der heißen Bedingungen geholt. Mhm. Speziell im Halbfinale und Finale war es ja durchaus ja recht warm, um es mal nett zu formulieren. Also er hat ja selbst drüber gesprochen, dass sie sich da auch länger drauf vorbereitet haben und es für ihn jetzt positiv ist und sein Umgang mit der Hitze auch ein Teil des Prozesses sei, um eben dieser bestmögliche Athlet zu werden. Also die wissen schon auch und arbeiten ja wirklich an jeder Stellschraube im Team Sinner. Ich bin gespannt trotzdem, ob dieses gelegentliche Hitzelproblem wirklich schon komplett eliminieren kann, weil diese Anfälligkeit ist ja schon auch ein wenig Typsache. Hatte auch das Gefühl, dass Sinner gegen Zverev so im zweiten Satz zwischen 1-1 und 3-3 schon eine Phase hatte, wo er sich nicht ganz so wohl fühlte in der Sonne und aber jedem Aufschlag wirklich diese 25 Sekunden ausreizte. Aber die Phase hat er überstanden, weil ihn Zverev da auch nicht bestraft hat. Und ich weiß nicht, ob Sinner deswegen übrigens diese tiefe Return-Position gezeigt hat. Ja. Weil er stand ja immer 5 Meter hinter der Grundlinie. Aber wahrscheinlich war es schon wegen Zverevs Ausschlag, aber es wäre halt lustig, die Vorstellung, ob er es auch gemacht hat, weil da hinten hat er ab und zu ein bisschen Schatten noch abbekommen. Also es wäre auch geil. Aber es war auf jeden Fall ein super Turnier und macht ihn auch zum Favoriten für Miami, um das mal abzuschließen.
Ja, aber du gibst mir super Überleitungen hier. Jetzt hast du Zverev schon mit reingenommen. Mit dem wollen wir weitermachen. Sah ja insgesamt übers Turnier hinweg bis zu dem Spiel eben gegen Jannik Sinner, über das wir gleich sprechen wollen, wirklich richtig gut aus. Der hat ja gegen Berrettini gewonnen, der hat gegen Nakashima gewonnen, gegen Tiafoe und Fies auch deutlich gewonnen in 2 Sätzen. Das mit Fies war ja nun auch, hat ja auch eine Vorgeschichte. Die beiden haben sich ja nun auch schon öfter getroffen, war auch nicht immer alles so super rosig. Den hat er also auch deutlich geschlagen, um dann doch aber relativ klar gegen Jannik Sinner zu verlieren mit 2-6 und 4-6. Was hat deiner Meinung nach da gefehlt?
Ja, also Ausgang war schon deutlich, deutlicher auch, als man erwarten konnte. Wobei ich schon auch zugeben muss, ich schrieb es dir ja auch vorab, ich kann nach Siegen von Zverev in den Runden vor diesen Duellen mit Sinner und Alcaraz wirklich nicht mehr hören, okay, wenn Zverev so spielt, dann schlägt er auch die. Nein. Weil egal, wie gut du davor gespielt hast, spielst du gegen Sinner und Alcaraz, musst du immer deine beste Leistung im Turnier zeigen. Es reicht nicht, so gut zu spielen wie in den Runden zuvor, weil die beiden lassen nicht zu, was die anderen dir anbieten. Und ich schätze Arthur Fies sehr. Die Rückkehr ist bemerkenswert, kommen wir vielleicht später noch drauf, aber er hat definitiv noch Rückstand nach dieser Pause. Das hast du gegen Zverev gesehen, deswegen war er auch chancenlos. Gegen einen starken Zverev muss man auch dazu sagen. Nur gegen Sinner war da eine völlig andere Ausgangslage. Kurioserweise bin ich über Zverevs ersten Satz weniger unglücklich als über den zweiten, obwohl er jetzt vom Score her 2-6 im ersten Satz ja eigentlich noch chancenloser war. Aber er hat hier versucht, seinen Stil aus den vorherigen Runden eigentlich durchzuziehen, aggressiv zu sein, nicht abzuwarten, okay, was passiert, sondern ja, stimmt, er hat da auch mal 5% sicher überzogen, was dann zu ein paar Fehlern zu viel auch führte. Aber ich habe immer gesagt, hey, Zverev, probier was aus, sei mutig. Ich werde ihn nicht kritisieren, wenn er was riskiert und das dann schief läuft. Mich hat halt gestört, dass er gefühlt 50 Mal das Gleiche versucht hat und auf ein anderes Ergebnis gehofft hat, was überraschenderweise nie eintrat. Dafür hat jetzt in dem Match Zverev ein bisschen auf seiner starken Rückhand auch zu sehr gepatzt. Er hat zu wenig Punkte über seinen zweiten Ausschlag gerade gemacht. Da kam eben die erwähnte tiefe Return-Position von Sinner ins Spiel, hatte offenbar einen Effekt auf Zverev. Ich verstehe dann auch, dass Zverev nach dem ersten Satz, wo es halt nicht so läuft, dieses offensive Tennis, ein bisschen zurückzieht und versucht, okay, ich spüre den Ball nicht so im Schläger, ein bisschen mehr Bälle im Spiel zu halten. Aber so wie es im ersten Satz zu offensiv war, ein bisschen war es vielleicht im zweiten dann einen Tick zu passiv. Also ein bisschen die Balance fehlte dann, gerade zumindest in den wichtigen Momenten. Weil es gab diese Phase, wie erwähnt, wo ich Sinner schon ein bisschen so nicht ganz so sicher war, wie gut er sich jetzt gerade fühlt oder ein bisschen mit der Hitze struggelt. Da hat er sich vor jedem Aufschlag wirklich diese 25 Sekunden auch genommen, bewusst. Und da bekam Zverev Chancen, bei 3-3 gerade, also da davor. Da war mir zu passiv. Klar, den einzigen Breakball hat Sinner in gewohnter Art mit Ass abgewehrt. Aber sonst war Zverev echt drin und hatte Chancen. Und da war er mir ein bisschen zu zögerlich, auch auf zweite Aufschläge. Und dann kam mal kurz darauf ein paar Fehler und Sinner holte dann das Break sogar. Und dann hast du ein Problem, weil Sinner lässt dich dann einfach nicht mehr zurück normal. Klar, ausservieren war nochmal 15-30, aber was macht Sinner? Dann 2 Asse. Und dann ist halt schnell rum. Und als Fazit, ich begrüße Zverevs Herangehensweise im ersten Satz wirklich. Ich finde die richtig. Sinner ist halt einfach nur ein schlimmes Matchup, um es mal auch freundlich zu formulieren, für Zverev. Es ist das schlimmste Matchup auf der Tour für mich. Bei Alcaraz kommt er einfach öfter an dessen Aufschlagspiele rein, kriegt auch mal Chancen. Gegen Sinner ist Best-Case-Szenario fast, dass beide wenig Break-Chancen erhalten. Und dann geht es darum, wer die dann besser nutzt. Und das ist halt einfach meist Sinner.
Aber ändert das jetzt irgendwas? Weil grundsätzlich, okay, du hast es eigentlich gut gesagt, die Phase bis man gegen einen der beiden spielt, ist eine ganz andere als in dem Moment, in dem man gegen die beide spielt. Ist ja logisch. Aber ändert dieses durch, ja, man kann schon sagen, positive Turnier, Halbfinaleinzug für Zverev, irgendwas an den Hoffnungen auf einen Grand-Slam-Sieg, weil das ist ja grundsätzlich immer noch so sein Thema. Ich habe noch was Interessantes übrigens über Instagram aufgeschnappt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie ein großer Instagrammer oder sowas war. Das ist mir irgendwie reingespült worden. Das passt genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar hat da jemand, ich glaube, es war aus dem Spiel gegen Tiafoe oder gegen Fies, auch so einzelne Szenen rausgeklippt und dazu immer gesagt, das ist der neue Zverev und das hat er vorher so nicht gemacht. Und er macht viel mehr Druck und so. Aber es ist immer halt gegen Spieler gewesen oder in dem Fall halt gegen einen Spieler, der hieß nicht Sinner und der hieß nicht Alcaraz. Also es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das kann man vielleicht schwer vergleichen. Aber zurück zur Ausgangsfrage. Ändert das irgendwas an dieser Hoffnung auf einen Grand-Slam-Sieg bei Zverev?
Erstmal ganz kurz will ich nur auch betonen, dass ich es auch insgesamt als positives Turnier sehe wie du. Dafür, dass Indian Wells ja eigentlich nie so seins war. Mhm. Also klar, ich denke auch, dass die Bedingungen ihm diesmal mehr entgegenkamen. Dennoch ist er jetzt der fünfte Spieler überhaupt, der es geschafft hat, bei allen tausenden Turnieren mindestens das Halbfinale zu erreichen. Kannst du dir vorstellen, wer die anderen vier waren? Als kleiner Tipp, das Quartett hat es zwischen 2009 und 2015 geschafft.
Gut, sage ich Big Three sowieso und nehme ich Murray noch mit rein, haben wir Big Four. Kann eigentlich nicht anders sein, oder?
Nee, völlig richtig. Also ja. Dafür war Wawrinka dann nicht konstant genug außerhalb von Grand Slams. Das sind schon die Big Four. Genau, und das zeigt aber auch Zverevs Konstanz, die wir jetzt schon länger kennen. Nur diese offensive Herangehensweise war nicht nur gegen Sinner eben zu beobachten, wo ich nochmal betone, dass ich es richtig fand. Es ist halt nur schwerer gegen ihn. Es hat wirklich auch, er hat das ganze Turnier durchgezogen. Es hat mir auch gut gefallen. Er war bei seinem ersten Schlag nach dem Aufschlag deutlich aggressiver. Das hat er ja auch bei den Australian Open schon gesagt, dass er das versucht. Aber sagen und machen ist immer, sind immer zwei verschiedene Paar Stiefel. Das hat er wirklich durchgezogen. Und ich finde es einfach gut, dass er jetzt nicht, er hätte auch sagen können, okay, ja, ich komme ja trotzdem oft ins Halbfinale und bin Nummer 3 der Welt, das reicht. Nein, er will was probieren und das dafür Daumen hoch. Ob es mich jetzt viel optimistischer für einen Grand-Slam-Sieg macht, ist auch nochmal eine andere Frage. Wir haben halt das gleiche Problem, was wir vorher auch schon besprochen haben. Kannst du Alcaraz und Sinner back-to-back schlagen?
Ja.
Oder hast du mal Glück, dass dir ein Medvedev oder Djokovic den einen rausnimmt und du den anderen schlägst?
Ja.
Wobei dann fairerweise sein Head-to-Head gegen Medvedev und Djokovic auch nicht das Beste aktuell ist.
Ja, stimmt.
Aber ja, das ist halt an sich dieses andere Problem, was ich noch sehe. Vielleicht ändert es sich jetzt durch das offensivere Spiel, aber Zverev hatte in letzter Zeit keine gute Bilanz gegen die anderen Topspieler. Ja. Also Duelle mit Ben Shelton waren da die Ausnahme. Linkshänder liegen ihm. Aber ansonsten, wenn man gegen die absolute Spitze anguckt, Zverev hat seine letzten 11 Matches gegen Spieler verloren, die höher als er platziert waren. Einmal war das Medvedev, 4-mal Alcaraz und 6-mal Sinner. Und bei letztem habe ich ja schon gesagt, dass dieses Matchup einfach schwierig für ihn ist. Er kann gegen Sinners Surf einfach bisher oft sehr wenig ausrichten, weniger als der umgekehrt. Und klar, vielleicht kann er Sinner nächstes Mal auch mit wechselnden Return-Positionen überraschen. Aber ich weiß nicht, ob das allein gegen Sinner hilft. Deswegen, das ist so ein bisschen das Problem. Grundsätzlich bin ich auch positiv und finde richtig, was er versucht. Aber wir stoßen halt wieder aufs alte Problem. Sinner Alcaraz ist vielleicht einer zu viel.
Ja, und wirklich auch diese Gedanken immer im Kopf, ja, wir trauen es ihm schon irgendwie, aber wenn, dann müsste so dieses wenn, dann immer so, ne, dass man das immer so mitdenken muss und vielleicht nur einer und so und ach, es wird nicht einfacher. Ich glaube, das kann man so sagen. Lass uns noch auf den vierten Halbfinalisten auch schauen, Carlos Alcaraz. Der kann scheinbar dann doch auch noch verlieren. Erste Niederlage in diesem Jahr 2026. Gegen Medvedev 3-6, 6-7. Anlass zur Sorge, kein Anlass zur Sorge. Wie siehst du es?
Alarmstufe rot. Nein, ja. Spaß. Was ist da los? Er verliert Matches, unfassbar. Ja. Nein, aktuell sehe ich es erstmal noch entspannt. Medvedev hat echt stark gegen ihn agiert. Ich bin sicher, also Alcaraz hat ihn nicht unterschätzt, aber er war ein wenig überrascht von, wie Medvedev gespielt hat. Ja. Das hat man, finde ich, ein bisschen rausgehört. Auch so sehr, wie er das Spiel danach gelobt hat, das hat er so, glaube ich, nicht erwartet. Ich auch nicht.
Also er hat sich da schon ein bisschen den Schneid abkaufen lassen, gerade im ersten Satz auch. Da wurde im Match mal statistisch eingeblendet auch, dass Alcaraz irgendwie 17% seiner Schläge im Platz, also vor der Grundlinie ausgeführt hat. Bei Medvedev waren es 34%. Das ist halt ein krasser Unterschied und ist man nicht gewohnt von den beiden so. Medvedev hatte echt brutale Länge in den Grundlinienschlägen und der hat Alcaraz da richtig zurückgedrängt, wo der sich nicht wirklich so befreien konnte. Klar, in Phasen hat es dann wieder aufgeblitzt, die Alcaraz-Magie, kein Thema. Er war im zweiten dann ja auch mal Break 4, aber er hat sich an dem Tag dann einfach nie so richtig wohl gefühlt, zu viele Fehler geleistet, gerade auch auf der Vorhand. Und Medvedev hat ihn dann wirklich ein bisschen weggedrückt, womit Alcaraz nicht so klar kam. Wie schon gesagt, ganz am Anfang, Alcaraz hätte sicher die Bedingungen aus dem Vorjahr in dem Matchup ein bisschen mehr getaugt oder geholfen. Aber er kann auch bei den Spielen, daran lag es jetzt nicht, er hatte einfach nicht seinen besten Tag und wurde ein bisschen vom Level Medvedevs überrascht. Aber jetzt schauen wir mal, wie es in Miami aussieht. Ich mache mir da noch keine Sorgen. Sollte Fonseca da sein Auftaktmatch gewinnen, würde es aber zum Duell mit Alcaraz direkt kommen. Also das würde ich mir schon gerne anschauen.
Und da sind wir nämlich dann auch schon bei dem nächsten richtig guten Thema. Denn wir haben jetzt ja über die vier Halbfinalisten und natürlich auch über die Finalisten dann gesprochen. Wechseln gleich auch zu den Damen. Da hat es ja tolles Finale gegeben zwischen Sabalenka und Rybakina. Aber weil du Fonseca auch gerade angesprochen hast, welche sonstigen Namen sind dir noch positiv aufgefallen, wenn wir dann auch mal ein bisschen weiter zurückgehen Richtung Viertelfinale, Achtelfinale und so weiter?
Na gut, dann fange ich mit Fonseca einfach mal an,
ja.
Weil der hatte einen schwierigen Start ins Jahr, war auch körperlichen Problemen geschuldet. Laut eigener Aussage hat er ja ein angeborenes chronisches Problem im Rücken und vor 5 Jahren da auch einen Ermüdungsbruch in der Gegend erlitten, was es wohl nochmal verstärkt hat. Also das ist schon etwas, wo ich so ein bisschen Sorgen habe, beziehungsweise man mal beobachten muss, was er kann. Wenn er fit ist, hat er jetzt wieder in Indian Wells gezeigt. Also speziell die Duelle mit Tommy Paul erst, wo er glatt gewonnen hat und dann gegen Sinner, das war schon beeindruckend. Gegen Sinner muss er den einen Tiebreak eigentlich gewinnen, wie gesagt, 3 Satzbälle. Da fehlt ihm noch ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit eines Sinners, aber ist auch normal mit 19 Jahren. Dennoch hat man schon gesehen, dass er auch auf dem Niveau mithalten kann grundsätzlich. Die Vorhand ist absurd. Eine wurde mit 192 km/h gemessen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Woran er eben noch arbeiten muss und was sicher ein Unterschied zu Sinner ist, athletisch ist er noch nicht ganz auf dem Niveau. Also man sah schon, dass sich Sinner auch besser bewegte in den Ballwechseln. Und natürlich die Konstanz, die fehlt ihm auch noch mit 19. Aber gut, würde ich mir jetzt aktuell noch nicht zu viel Sorgen machen. Ist halt gerade ein schwierigeres Jahr, aber wenn er jetzt wieder, wenn der Rücken okay ist, dann glaube ich schon, dass wir da noch auch immer wieder in dem Jahr Turniere haben, wo er ein bisschen richtig von sich reden machen wird. Noch kurz zu 2 anderen Rückkehrern, die sicher auch langfristig in Top 10 oder Top 5 unterwegs sein sollten, Jack Draper und Arthur Fies. Kurios übrigens, Fies hatte auch einen Ermüdungsbruch im unteren Rücken. Mhm. Also wie Fonseca, das ist durchaus eine empfindliche Stelle bei gerade jungen Tennisspielern. Aber sportlich sah das wieder gut aus. Klar, wie erwähnt, gegen Zverev hat man schon gesehen, dass er noch nicht da ist, wo er schon war. Grundsätzlich sollte es aber auch dich positiv stimmen, weil ist ja ein Mitglied deines Teams auch.
So ist es.
Ja, eben deswegen. Also der war in den vergangenen Wochen, das sah schon ganz gut aus. Deswegen, ich denke schon, dass der bald wieder Richtung Top 10 auf jeden Fall unterwegs ist. Und ja, für Draper gilt Ähnliches. Gegen Medvedev ist ein bisschen die Kraft dann ausgegangen. Aber da hat man auch gesehen danach, okay, Medvedev spielt halt auch echt gut gerade. Aber der Krimi-Sieg gegen Djokovic da im Tiebreak des 3. Satzes dürfte Draper, glaube ich, schon gut tun. Da hat er es wirklich auch, da war er körperlich einfach der Stärkere. Obwohl ich im 3. Satz schon wieder kurz dachte, als er da zum Matchgewinn aufschlag und dann direkt das Break, glaube ich, zu 0 kassiert hat. Okay, wackelt er ein bisschen nervlich, aber dann hat er es dann im Tiebreak echt nervenstark gezogen. Dafür Respekt und ja, für mich alles 3, also von Sicker, Fies, Draper, Spieler, die Richtung Top 5 gehen können. Ich denke, Draper wird es am schnellsten passieren. Der war ja schon auf 4 auch, muss man auch sagen. Bei ihm ist wirklich die große Frage eigentlich wie immer, kann er über längeren Zeitraum gesund bleiben? Das war zu Beginn der Karriere ja schon mal ein großes Problem. Dann hat es eine Phase gegeben, wo es gut geklappt hat, was den Aufstieg ermöglicht hat. Und jetzt ist die Frage eben, hält das wieder und ist, kann er mal bis Ende des Jahres einfach gesund durchspielen, dann glaube ich, ist er bald wieder recht ziemlich weit oben beziehungsweise Richtung Top 5 unterwegs.
Ja, bei dem bin ich auch sehr gespannt, auch gerade wenn es dann in Richtung Wimbledon auch so geht, wie er dann da so mit dem Druck umgeht. Das ist ja auch nicht ganz so einfach, aber da den mal so 2. Woche tief da so Richtung Viertelfinale und so, würde ich mir auch sehr gerne angucken. Okay, gut zusammengefasst, die Namen, die dir sonst aufgefallen sind, dann schauen wir jetzt auf das Damenfeld. Ich hatte gerade schon kurz angeteased, es war ja wirklich ein großes Finale zwischen Sabalenka und Rybakina. Sabalenka gewinnt das mit 3-6, 6-3 und 7-6. Also schön, wie sich das dann auch so zugespitzt hat nach hinten raus im Tiebreak. Eigentlich hat keine von beiden da richtig die Niederlage dann verdient. Eine musste verlieren, das ist Rybakina. Erzähl mal gern deine Eindrücke zu diesem Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal überragendes Finale. Sicher auch Kandidat für das Match des Jahres am Ende. Dafür waren auch die Bedingungen perfekt. Ich weiß nicht, wie es auf einem deutlich langsameren Court ausgesehen hätte, aber wenig hat es auch für mich zumindest ans Finale der Australian Open erinnert. Also nur der Ausgang war am Ende anders. Nur wenn wir vorne anfangen, Sabalenka hat ja in dem Jahr, in den 16 Matches, die sie bis zum Finale spielte, noch nicht einen einzigen Satz abgegeben, außer gegen Rybakina. Das ist schon mal richtig stark. Hier hat sie wieder den ersten dann verloren, weil Rybakina sehr stark serviert hat und in kritischen Situationen wirklich ihr Aufschlag kam. Sie auch einen guten zweiten hat mit Kick, der für Sabalenka auch nicht immer gut attackierbar war. Und die hat auch ein paar Fehler zu viel gemacht. Und dann hat Sabalenka ja Anfang vom zweiten Satz, war schon so eine kritische Phase für sie, hat sie mit Doppelfehler wieder das Break kassiert. Und da war sie wirklich so ein bisschen on the edge und hat auch ein bisschen Frustabbau gemacht. Also Schläger ein bisschen am Schläger ihre Wut ausgelassen und so. Da war sie echt auf 180 und das war eine kritische Phase. Aber inzwischen ist sie da auch ein bisschen, ja, hat sie es geschafft, das in richtige Bahn zu lenken, ein bisschen wie Djokovic. Ja, man kann mal explodieren, aber sie kriegt sich dann wieder eingefangen und lässt ihr ganzes Spiel nicht davon runterziehen. Sie hat dann auch vom Ärger getrieben natürlich, aber irgendwie kontrolliert, den im Griff gehabt und dann das Rebreak direkt geschafft. Und klar, auch durch Rybakinas Fehler begünstigt, aber sie ist aggressiv geblieben, ist nicht kopflos geworden. Und dann schien bei Rybakina, wie so bei Melbourne, schon auch so ein bisschen kurz mal der Energielevel ein bisschen zu sinken. Generell wirkt es so, als würde ihr die Mittagshitze dort dann ein bisschen mehr Probleme bereiten als Sabalenka. Aufschlag kam dann auch weniger und es kam zum Satzausgleich. Und dann wiederholt sich ja das Australian Open Finale eigentlich wieder. Sabalenka hat das frühe Break geschafft, war auf Siegkurs. Für mich in der Phase seit eben diesem Rebreak in Satz 2 auch die etwas bessere Spielerin, weil sie mehr variiert hat, auch mal einen Stop ausgepackt hat, ihr mit dem Return teilweise gut einen Aufschlag von Rybakina geblockt hat, Slice eingestreut hat. Sie hatte einfach mehr Möglichkeiten als Rybakina. Aber deren Spiel ist halt geradliniger und wenn sie ihre guten Phase hat, dann kannst du die fast nicht stoppen, weil die hat den besten Aufschlag der Welt. Die Rückhand ist auch sensationell, gerade auch die Linie entlang. Und dann schlägt sie einfach noch mehr Winner als Sabalenka. Und so hat sie sich ja auch nochmal zurückgekämpft, als Sabalenka ausservieren wollte. Da aber Credits an Sabalenka, weil da müssen bei ihr diese Erinnerungen an all diese verlorenen Endspiele zuletzt hochgekommen sein. Dann hat sie im Folgespiel ja auch nochmal 5 Breakbälle ausgelassen. Also all das im Kopf zu verarbeiten, das fand ich wirklich beeindruckend, dass sie das nicht runtergezogen hat zu sehr. Es kommt dann zum Showdown im Tiebreak. Da kennen wir Sabalenkas Bilanz, die überragend ist. Nur gegen Rybakina zählt das für mich weniger, weil Rybakina hat ja auch erst bei den WTA-Finals vergangenes Jahr einen Tiebreak mit 7-0 gegen Sabalenka gewonnen. Also deswegen, in dem Duell sehe ich das Tiebreak-Problem nicht so für andere. Es kommt zum Matchball, ja. Rybakina hat sogar eigenen Aufschlag und den hat Sabalenka wirklich mit einer genialen Rückhand-Cross abgewehrt. Auch das extrem nervenstark. Dann ein bisschen unüberlegter Netzangriff von Rybakina. Klar, da hat man schon das Gefühl gehabt, okay, die war ein bisschen leicht müde, auch im Kopf schon und mit der Hitze ein bisschen hat ihr zugesetzt. Aber es war auf jeden Fall ein großes Finale. Sabalenka am Ende die ein Tick glücklichere. Aber wie du schon gesagt hast, es hatte eigentlich keine Verliererin verdient, war ein großartiges Match.
Ja, und ich habe bei Sabalenka immer dieses Wort Krisenmanagement im Kopf, weil man ihr immer so wunderbar ansieht, wie sie dann manchmal so, ja, einerseits innerlich so ein bisschen verzweifelt und so denkt, ach, es kann doch nicht sein und so, auch weil du gerade diese Endphase nochmal angesprochen hast und dann aber immer wieder versuchen muss, das von sich so ein bisschen wegzuschieben und wieder neu den Fokus zu finden, also die ganze Zeit diese Emotionen, die ja dann doch echt ganz anders bei ihr innerlich sein müssen und auch nach außen sichtbar sind als bei Rybakina. Das ist ja wirklich Feuer und Eis irgendwie so ein bisschen. Also Krisenmanagement, das Wort habe ich da irgendwie immer im Kopf bei Sabalenka.
Ja.
Okay, die beiden sind ja jetzt auch, wenn wir auf die Rangliste schauen, die Nummer 1 und die Nummer 2. Also Rybakina hat jetzt so 300 Punkte ungefähr Vorsprung, sehe ich hier gerade, vor Iga Świątek. Frage an dich. Zu Recht, wahrscheinlich beantwortest du das mit ja, aber glaubst du, dass das auch auf längere Sicht so das Top-Duo sein kann?
Ja, also zu Recht hast du schon richtig geahnt, ja. Bei Sabalenka kann es eh gerade keinen Zweifel geben, aber Rybakina ist bei den großen Turnieren einfach jetzt auch zur Stelle und echt die einzige bisher, die Sabalenka auch größere Probleme bereitet in dem Jahr. Ich finde das Matchup der beiden auch gut. Also man fürchtet ja immer, okay, oje, da gibt es vielleicht nur Bum-Bum-Tennis, aber klar, bis zu einem gewissen Grad stimmt es manchmal auch, aber Sabalenka bringt oft erzwungenermaßen auch Varianz rein und die beiden spielen oft ihr bestes Niveau gegeneinander. Also sie schlagen deutlich mehr Winner, als sie Fehler begehen. Klar, so ein Matchup kann natürlich auch mal schnell hässlich aussehen, wenn jeder zweite Ball irgendwie ins Aus fliegt, aber das war in den letzten Duellen nicht der Fall. Da gab es wirklich Winner um Winner und dann ist es echt gut anzusehen. Ich finde auch von den Charakteren passt es ganz gut. Ich weiß, beide sind nicht der Fall von jedem. Sabalenka überdreht manchmal, brüllt rum, selbst wie hier bei 3-1, 30-15, als sie vorne liegt, kommt ein Aufschlag nicht, dann ist sie erstmal angepisst und hat sich jetzt in der Vergangenheit auch nicht immer als beste Verliererin präsentiert. Rybakina sehr unterkühlt und selbst nach größten Titelgewinnen siehst du kaum Emotionen von ihr. Aber ich finde, im Matchup funktioniert das gut. Du hast nämlich genau das angesprochen, was ich mir auch notiert habe. Ein bisschen Feuer versus Eis.
Ja.
Und das ist halt so, dann finde ich, dann passt das gut gegeneinander. Also es ist ein Duell, was es halt auch regelmäßig gerade zu sehen gibt, was es auch interessanter macht, weil wer reagiert wie auf den Sieg der anderen, wer spielt sich vielleicht eine Überlegenheit heraus, wer findet irgendwie einen Schlüssel. Sabalenka gegen Świątek ist toll, aber das haben wir jetzt seit Sommer 2024 ein einziges Mal gesehen. Daher ist das halt aktuell keine Rivalität, die einen irgendwie begeistern kann. Und für Sabalenka, um da nochmal zurückzukommen, war es, glaube ich, wichtig, dass sie jetzt mal ein großes, enges Finale für sich entschieden hat. Die Bilanz war in ihrem Kopf ja im Finals noch schlechter, als sie in Wirklichkeit ist. Aber war auch nicht gut für eine Nummer 1, müssen wir auch sagen. In Sachen Konstanz ist sie ja wirklich eigentlich auf Alcaraz und Sinner-Level. Nur sie hat die Finals sehr oft oder die Endspiele oft verloren. Von den letzten 5 Grand Slams hat sie ja auch nur ein einziges gewonnen, obwohl das fühlt sich bei ihrer Dominanz, finde ich, fast schon falsch an. Also gefühlt müssten es irgendwie 3 sein. Und bei Rybakina bleibt jetzt eben, wie du schon sagst, die Frage, wie nachhaltig ist das? Kann sie das über längeren Zeitraum abrufen? Speziell, wenn es Richtung Sand geht. Weil auf Rasen erwarte ich sie auf jeden Fall eine ganz heiße Kandidatin für Wimbledon. Aber sie kann auch auf Sand gut spielen. Sie hat Rom schon gewonnen vor 3 Jahren. Sie hat bei den French Open gute Matches gezeigt. Aber ihr fehlt da gerade oft die Konstanz. Dann kommen gesundheitliche Probleme hinzu, der Wirbel rund um Coach Stefano Vukov. Also ich bin bei ihr auch noch ein bisschen vorsichtig.
Ja, aber was ja ganz interessant ist, wenn wir auf die Konkurrenz schauen, dass die ja so ein bisschen struggelt. Also schauen wir aufs Halbfinale in Indian Wells, dann haben wir da Namen gesehen wie Noskova und Svitolina und nicht zum Beispiel Coco Gauff. Okay, die war auch angeschlagen, aber auch Iga Świątek haben wir da nicht gesehen, auch einen Namen wie Pegula haben wir da nicht gesehen, auch Anisimova und so weiter, Paolini, ich gehe die Rangliste gerade ein bisschen weiter durch. Also das ist ja schon irgendwie auch ein Thema, weil wir jetzt gerade über Position 1 und 2 der Rangliste gesprochen haben. Jetzt zumindest in dieser Phase waren die so ein bisschen, ja, wie gesagt, am Struggeln. Gerade auch in Bezug auf Iga Świątek, so richtig gelöst bekommt die ihre Probleme auch nicht, ne?
Nee, also du hast schon richtig angesprochen, dass es da einige Sorgenkinder gibt, in Anführungszeichen. Gauff klammer ich jetzt für die Woche mal aus, wegen der Armverletzung, wo sie auch aufgeben musste. Da schauen wir jetzt mal, wie es in Miami aussieht. Fakt ist da, dass die Doppelthematik nicht weg ist. Also in Dubai hat sie sich auch wieder 12 geleistet gegen Svitolina. Aber ja, mit die spannendste Frage ist für mich, um da zurückzukommen, ist Świątek gerade. Also ich war mir immer sicher bei ihr, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die wieder konstant Endspiele erreicht. Aber ich blicke jetzt schon ein bisschen auf Miami und auch die Sandplatzsaison. Wenn es da nicht läuft, dann schleichen sich bei mir dann schon langsam Zweifel ein, muss ich sagen. Weil in der Weltrangliste ist sie noch auf Platz 3, klar. Wenn du jetzt mal aber aufs Jahresranking guckst, da liegt sie auf Platz 10. Und ich finde auch, dass sich das richtig anfühlt. Mhm. Weil so komisch es klingt, weil in dem Bereich bewegt sie sich. Vor allem, wenn man die Bilanz gegen Top-10-Spielerinnen gerade anschaut. Also in ihren dominanten Jahren war sie da ja herausragend. Die hat ja fast, gerade gegen die größten Rivalinnen, hat sie ja alle dominiert in der Regel. Außer vielleicht Rybakina anfangs. Aber der Rest, alle von den Top-10-Spielerinnen. Und jetzt hat sie von den letzten 14 Duellen mit Top-10-Spielerinnen nur 4 gewonnen. Das ist schon eine ziemlich schlechte Bilanz. Und das hat sich einfach komplett gedreht und man merkt dir gerade bei den Duellen oft an, dass dir diese frühere Sicherheit abgeht. Also läuft es nicht, beginnt sie schnell zu zweifeln an ihrer Taktik, switcht die hin und her teils. Das hat man jetzt gegen Svitolina in Indian Wells wieder gesehen. Da hat sie Satz 1 versucht, offensiver zu sein, aggressiver, Ball aber nicht so gut im Schläger gehabt, zu viel gewollt, viele Fehler und dann selbst gemerkt, okay, muss ich umstellen, nehme mal ein bisschen Pace raus, bisschen mehr Spin, bisschen mehr Sicherheit entgegen meiner ursprünglichen Taktik. Das hat ja dann auch funktioniert und ihr den Satzausgleich gebracht. Aber aus irgendeinem Grund dachte sie dann, okay, Entscheidungssatz, ich muss jetzt wieder zu meiner alten Taktik zurück. Während Svitolina halt wirklich, die ja jetzt eigentlich auch seit ihrer Rückkehr offensiver spielt, aber die hat sich gedacht, okay, ich lasse jetzt Świątek mal machen und bringe möglichst viele Bälle zurück. Und die Taktik hatte dann Erfolg, weil Świątek einfach zu viele Fehler gemacht hat und auch ein Problem mit ihrem Ausschlaggrad hat. Also haben wir schon ein paar Mal angesprochen, dass der sich unter Wim Fizet jetzt nicht so nach vorne entwickelt hat, wie wir erwartet haben oder ich, weil der hat es bei anderen Schützlingen schon geschafft gehabt. Aber jetzt scheint sich bei Świątek auch noch ein Doppelfehlerproblem einzuschleichen. Also allein 8 gegen Svitolina. In der ersten Runde hatte sie auch 7 in nur 2 Sätzen. Also da muss man mal beobachten, nicht, dass er sich irgendwie das Falsche vom Spiel von Kokukov abgeschaut hat. aber ja, ich war jetzt mal abwarten, ich bin weit weg davon, den Flexi abzuschreiben. Es ist halt immer wieder, es blitzt ja immer wieder auf. Ihr Match gegen Muchova war zum Beispiel überragend. Aber ihr Spiel ist gerade sehr wellenartig, ihr fehlt halt dieses Selbstvertrauen. Was auch klar ist natürlich, es fehlen die Ergebnisse und gegen die Topspielern reicht es dann einfach nicht. Und die Frage ist, kann sie sich das Selbstvertrauen bis Paris zurückholen?
Ja, und dann gewinnt sie Wimbledon.
Ja, das ist, das verstehe ich bis heute nicht.
Genau, haben wir alles schon erlebt und war damals echt total überraschend, aber das ist ja auch schön. Wir können hier ja analysieren, was wir wollen und auf einmal passiert wieder irgendwas, was wir gar nicht auf dem Zettel haben. Ja. Lasst uns das, was wir vorhin bei den Männern gemacht haben, bei den Frauen eben auch noch machen. Einige Namen sind jetzt schon gefallen, aber auch hier vielleicht so ein bisschen der Blick auf die, die jetzt nicht ganz vorne gestanden haben in Indian Wells. Zum Beispiel Victoria Mboko, mittlerweile Nummer 9 der Welt. Aber welche anderen Namen hast du noch so bei dir auf dem Zettel gerade?
Ja, Mboko sprichst du auf jeden Fall schon mal einen guten Namen an. Da bereue ich schon, dass wir die, wir haben ja so getippt, ob die Top 10 kommt. Da bereue ich meinen Tipp schon, muss ich zugeben. Also die hatte halt Schwankungen Ende des vergangenen Jahres am Schluss, gerade nach auch diesem Turniersieg im Sommer. Und da war ich mir so ein bisschen unsicher, ob sie ein Jahr mehr braucht. Über ihr Potenzial brauchen wir gar nicht diskutieren. Also dass sie da in die Richtung Top 5 unterwegs ist, das stand für mich außer Zweifel. Aber es scheint jetzt doch schneller zu gehen, als ich zumindest erwartet hatte. Also sie schlägt die sie vom Ranking schlagen muss, oft glatt. Kriegt dann aber auch wie in Katar Spielerinnen wie eine Andreeva, eine Rybakina nieder oder jetzt fegt in Indian Wells eine Anisimova einfach mal kurz weg. Bisher war sie eigentlich nur, ich meine, in Katar hat sie im Finale dann gegen Muchova verloren. Gut, das variables Spiel kennt man vielleicht als ganz junge Spielerin noch nicht unbedingt, das kann mal passieren. Und gegen Sabalenka siehst du halt jetzt, hast du jetzt warst du in den Open und jetzt ein bisschen gesehen, dass ja so ein klar, ein paar Prozentpunkte noch fehlen, aber auch das war schon competitive, das war ein enges Match. Das ist wirklich, da fehlen noch in den kritischen Phasen, merkt man noch den Erfahrungsvorsprung von Sabalenka, die dann halt nochmal drüber geht und nochmal konsequenter ist, aber ansonsten hält Mboko gerade von der Grundlinie gut mit, hat da keine schwache Seite wie eine Goff. Der erste Ausschlag ist von der Quote manchmal noch wackelig, da kam gegen Sabalenka ein paar zu wenige, aber trotzdem, das ist richtig gut. Klar, auch da wird es vermutlich wieder Rückschläge geben, in dem Alter ganz normal. Wir sehen dann auch, wie bei einer Andreeva, wie das mal entgleiten kann. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, aber aktuell läuft es einfach gut und sie macht sich jetzt noch weniger Gedanken und Druck. Und ja, auf die würde ich in nächster Zeit achten. Und ansonsten, ja, also Svitolina ist, glaube ich, offensichtlich. Die war im Halbfinale, erlebt jetzt ihren 4. Frühling gefühlt. Also nicht nur, die will ich aber nicht nur wegen Indian Wells jetzt nennen, weil die war auch in Dubai im Finale, hat dort Bencic und Goff geschlagen, war bei den Australian Open im Halbfinale. Also im WTA-Race liegt sie in dem Jahr sogar auf Rang 4, was auch zu Recht ist. Sie ist einfach konstant. Ihr fehlen halt auch so die letzte Power, das letzte gewisse Extra, um diese großen Titel auch zu gewinnen. Aber echt gute Spielerin. Auch Noskova war jetzt wieder ein Achtungszeichen mit dem Halbfinale. Linda Noskova in der Weltrangliste schon auf Rang 13. Bei ihr gibt es halt oft nicht so die Konstanz wie Svitolina. Bei ihr sind es eher oft so Ausschläge nach oben, wie jetzt eben. Da wäre jetzt ein gutes Resultat in Miami nochmal wichtig, weil auf Sand hat sie sich schon bisher immer schwerer getan. Da bewegt sie sich nicht ganz so gut. Dafür gefällt sie mir auf Rasen dann deutlich besser. Aber jo, das sind jetzt so mal die 3 Spielerinnen, die mir spontan einfallen.
Genau, und alle bekommen ja jetzt dann auch in Miami die nächste Chance. Können wir einen Strich unter Indian Wells machen. Die erste Runde in Miami läuft schon. Klar sind da auch wieder die ganzen Topspielerinnen und Topspieler mit dabei bei diesem Sunshine-Double. Aber vielleicht können wir noch mal so ein bisschen die deutsche Brille aufsetzen und da mal so drauf schauen, wie da der Stand ist. Weil das haben wir jetzt, wenn wir Zverev ausklammern, logischerweise nicht so thematisiert, weil die sich ja in der Regel dann nicht ganz nach vorne spielen. Magst du das mal machen?
Ja, gerne. Und ich versuche auch mal mit einem Lichtblick anzufangen, auch wenn es gerade nicht so viele gibt, ehrlicherweise. Noah Akue hat ja zuletzt zwei ITF-Turniere in Folge gewonnen. Erst in Altenkirchen, dann in Helsinki. Also da scheint es wieder bergauf zu gehen zum Glück. Sie ist jetzt auch wieder zurück in den Top 200. Natürlich muss man trotzdem sagen, auch da Step by Step, ihre Gegnerinnen waren jetzt nicht ganz auf dem Level von dem Feld in Indian Wells oder Miami, das muss man schon auch sagen. Trotzdem positiv und für mich auch gut und richtig, dass sie jetzt auch von Torben Bels erstmals für das DTB-Team nominiert wurde, für die Relegationsgruppe da in Portugal. Da neben ihr sind ja Eva Lüss, Ella Seidel und Tessa Brockmann dabei. Die fünfte Spielerin ist noch offen. Aber generell finde ich da schon mal gut, dass man da jetzt auf die Jugend setzt. Also Sigib und Maria haben das wirklich immer toll gemacht. Aber gerade jetzt nach dem Abstieg kann man jetzt mal versuchen, die Jungen ein bisschen ranzuführen. Die Gruppe lässt es auch echt zu. Das ist ein kleines Geschenk mit Portugal, Schweden und Dänemark. Da gab es schon noch schwerere Optionen, schwerere Gegnerinnen. Die Däninnen wären natürlich mit einer Clara Tauson gefährlich, aber die spielt berichten zufolge lieber in der Woche in Linz. Die Portugiesinnen haben gerade so noch eine Spielerin unter den Top 200. Die Schwedinnen haben nicht mal das. Also man darf niemand unterschätzen, nur ich bin da auch grundsätzlich geduldig mit unseren deutschen Damen, aber wenn wir uns mit dem Team in der Gruppe nicht durchsetzen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also da ist Platz 1 Pflicht und dann muss man halt mal schauen, wie es in der K.O.-Phase weitergeht. Und zu Miami jetzt nochmal kurz den Blick. Seidel macht mir ein bisschen Sorgen gerade. Das Match gegen Buxa in Dubai war gut, aber auch da sind noch sehr viele Schwankungen gerade im Spiel. Gestern, also am Dienstag, ist in Miami eigentlich schon in der Quali an Masarova gescheitert. Hat jetzt nochmal Glück gehabt, als Lucky Loserin reingerutscht. Dort trifft sie jetzt auf die Österreicherin Lilly Tucker. Die haben wir ja schon öfter erwähnt, ist ja auch in meinem Team. Ja. Das ist ein sehr spannendes Duell, da freue ich mich drauf. Bei den Männern übrigens Yannick Hanfmann auf meinen anderen Hail Mary Pick, Rafael Yoda. Also beides leider auf kleinen Courts, weil das würde ich mir beides saugern anschauen, aber okay. Laura Siegemund hat sich schon in Runde 2 gekämpft. Das ist immer wieder beeindruckend, wie die das macht. Dort trifft sie übrigens auf Sophies Top-Pick, Alexandra Jala. Auch das ein sehr interessantes Duell, wie ich finde. Tatjana Maria hat mit Haley Baptiste ein bisschen schwerere Aufgabe. Und sonst gucken wir, glaube ich, vor allem auf die Rückkehr von Eva Lüss, die ja jetzt ihr Comeback in Indian Wells kurzfristig nochmal absagte wegen der Knieverletzung. Jetzt ist sie dabei, hoffentlich, und kann antreten. Jetzt trifft sie auf die Ukrainerin Julia Starodubtseva. Grundsätzlich definitiv machbar, aber ist natürlich die Frage, okay, wie viel Rhythmus hat Lüss nach der Pause jetzt schon?
Genau, die Show gerade auch noch so ein bisschen auf die Herren. Ein, zwei hast du schon erwähnt. Ja. Falls sich jetzt Hanfmann durchsetzen sollte, der würde dann auf Musetti treffen. Das ist natürlich nicht so ohne, wenn Struff sich durchsetzen würde, auf Fies. Aber ich meine, gut, das ist halt bei so einem Tausender-Turnier. Ne? Wenn du eine Runde gewinnst, dann ja, es wird halt nicht einfacher. Aber genau, wir behalten das alles so ein bisschen im Auge. Ist doch gut, dass es direkt weitergeht mit einem großen Turnier. Und können jetzt noch an dieser Stelle mal nach fast zum Abschluss ein ganz anderes Thema hier noch mit reinwerfen. Ich habe eine Frage geschickt bekommen über Instagram. Dennis.Heinemann ist da der Account. Stefan, du kannst deinen auch gleich gerne nochmal nennen, wenn du magst. Ansonsten findet ihr das auch in den Shownotes. Da hat sich Lukas bei mir gemeldet und der hat Folgendes geschrieben. Ich lese das mal eben vor, vielleicht für die nächste Sendung. Es war ja schon immer so, dass der Aufschlag maßgeblich auch etwas über den Erfolg eines Spielers aussagt. Was genau ist hier denn das Kriterium? Die reine Geschwindigkeit, die Platzierung, die Variation, in Klammern Drive, Kick, Slice? Dann schreibt er noch weiter, ich frage auch deshalb, weil man zum Beispiel über de Menor sagt, er hätte hier deutliche körperliche Nachteile, er schlägt aber trotzdem teils über 200 auf. Das ist jetzt auch nicht so viel weniger als Sascha, ist wahrscheinlich 20 bis 30 Zentimeter größer. Das gleiche gilt ja bei den Damen. Und jetzt kommt's, Stefan, dann schreibt er nach unten, fände ich klasse, wenn Stefan hier einmal drauf eingehen könnte. Super. Und da habe ich mich gefragt, wieso ich eigentlich nicht? Aber ich lasse dir gerne den Vortritt. Ja. Hör mir an, was du zu sagen hast. Vielleicht habe ich auch noch einen guten Gedanken. Aber ja, erstmal vielen Dank für die Nachricht. Sowohl hier über Instagram möglich, als natürlich auch über YouTube oder Spotify. Kommentarfunktionen gibt's überall. Dann schauen wir da natürlich gerne rein.
Ich glaube vor allem, dass du den besseren Ausschlag von uns beiden hast. Aber gut, ich hab vielleicht noch mehr Aufschläge von Tennisprofis gesehen. Vielleicht hilft das jetzt.
Das
aber
kann mal sein,
gucken. Ja. Also auf jeden Fall interessante Frage. Ich möchte vorab auch trotzdem betonen, für mich gibt es hier kein richtig oder falsch. Ich sehe mich auch nicht als Aufschlagprofessor. Aber wie du dankenswerterweise erwähnt hast, wurde explizit nach meiner persönlichen Meinung gefragt.
Ja.
Und die kann ich gerne geben. Also erstmal, Lukas nennt ja schon viele gute Punkte und für mich ist es eigentlich eine Kombination aus den Sachen, die er nennt. Was für mich nie den besten Aufschlag aufmacht, ist jetzt die reine Arschstatistik oder jetzt, wer den schnellsten hat, den schnellsten Aufschlag. Das spielt eine Rolle, aber für mich macht es nicht aus, wer den besten Aufschlag hat. Bei den Damen habe ich dafür immer ein Beispiel. Ich fand den Aufschlag von Sabine Lisicki immer super. War auch der schnellste Thais auf der Damentour, noch schneller als Serena Williams oft, hat auch mehr Asse pro Matches geschlagen. Später hat das auch eine Karolina Pliskova geschafft, die dann die Asskönigin war. Für mich hatte über all die Jahre trotzdem Serena den mit Abstand besten Aufschlag auf der Damentour. Warum? Das hatte den einfachen Grund, dass die halt einfach alle Optionen beim Aufschlag hatte. Cake Slice, der zweite war kaum angreifbar, echt eine Seltenheit auf der Damentour. Und dann gab es zwei entscheidende Merkmale, die für mich einen guten Aufschlag ausmachen. Ganz viele Spielerinnen haben gesagt, dass sie riesige Probleme hatte, den Aufschlag von Serena Williams zu lesen. Bei vielen, die nur schnell servieren, konnte man sich ein bisschen drauf einstellen. Serenas Aufschlag war kaum zu lesen, weil egal welche Richtung die serviert hat oder was sie, das waren minimale Änderungen bei der Technik. Du konntest es fast nicht erkennen. Und das ist für mich, das macht einen guten Aufschlag auf. Zweiter Punkt, Serena hat ihren Aufschlag fast immer gebracht, wenn sie ihn gebraucht hat, ihren ersten. Gab es eine heikle Situation, wo sie ihn dringend gebraucht hat, hat sie dann manchmal auch gar keinen 200 km/h Aufschlag an die Linie riskiert, sondern einfach einen total sicheren, aber fiesen Kickaufschlag, der hoch abgesprungen ist und die Gegnerin vor große Probleme gestellt hat. Dann kam der Ball entweder gar nicht zurück oder viel zu schwach, sodass sie den Punkt leicht machen konnte. Das sind für mich Dinge, die einen starken Aufschlag ausmachen. Eigenschaften, die auch jemand auf der ATP-Tour für mich immer hatte, das war Roger Federer. Der hat natürlich nicht so viel Asse wie ein Karlovic oder Isner serviert. Dafür war die Präzision höher, die Varianten größer. Auch hier haben viele Gegner gesagt, hey, den kannst du kaum lesen, den Aufschlag. Und da hat sich Federer sicher auch an seinem Idol Pete Sampras orientiert, der ja für viele als bester Aufschlag jemals gilt, bester Aufschläger. Ich will aber da gar kein Ranking aufstellen. Mir geht es nur darum, was ich halt am wichtigsten finde. Diese superschnellen Aufschläge mit 230 km/h sind super. Also Isner, Karlovic, klar, Ass-Rekord und was weiß ich. Aber die haben auch gezeigt, dass diese Art Aufschlag ein kleines Problem mit sich bringen kann. Weil was passiert? Die besten Returnspieler der Welt lesen den irgendwann halbwegs, um ihn im entscheidenden Moment zurückzubringen. Also zwei Beispiele. Nadal hat gegen Isner und Karlovic zusammen addiert eine 13-0 Bilanz. Lever Cup zähle ich jetzt bei allem Respekt da nicht dazu. Auch Djokovic hat gegen Isner eine 10-2 Bilanz. Auch hier wieder. Warum? Weil Nadal und Djokovic in den wichtigen Momenten wussten, was passiert. Und wenn der Aufschlag dann nicht unter Druck ganz perfekt und präzise kam, waren sie zur Stelle. Und natürlich, Größe wurde auch angesprochen, wichtige Komponente, weil du hast einen besseren Winkel durch den höheren Treffpunkt. Klar, De Minaur hat einen guten für seine Größe, auch schnell, aber der ist relativ glatt. Der hat jetzt nicht diesen super Kickaufschlag, wie vielleicht zum Beispiel ein Isner hatte, übertrieben gesagt. Aber ich finde trotzdem immer die bemerkenswert, die einen sehr guten Aufschlag haben, ohne riesig zu sein. Also eben ein Federer oder Serena Williams, die jetzt für Tennisprofi eine Durchschnittsgröße hatten. Eine Ash Barty, die war nochmal deutlich kleiner als Serena. Also das fand ich immer beeindruckend, was die für einen Aufschlag dafür hatte. Ein Alcaraz jetzt auch. Also da steht 1,83, aber habe ich ja schon mehrmals gesagt, schaut euch Bilder mit Kaspar Rüth an, der ist nicht mal das. Aber sein Aufschlag ist dafür echt gut. Und Speed, Präzision. Klar ist die nicht immer konstanter, aber er hat einen echt guten Aufschlag. Sinner hat, habe ich schon erwähnt, Anfang der Folge, da ist die einzige Schwäche die schwankende Quote. Ansonsten in kritischen Momenten ist er fast immer zur Stelle. Hat für mich Potenzial, der beste Aufschlag zu sein auf der Tour. Zverev zählt sicher zu den Top 5, hat eine herausragende Quote. Da ist nur das Problem, dass der in ganz wichtigen Momenten, gerade gegen die ganz guten Spieler, nicht so konstant ist. Und für mich noch das Letzte dazu, auch wenn es vor 10 Jahren undenkbar gewesen wäre, mich beeindruckt der Aufschlag von Djokovic gerade sehr in diesen Jahren, weil das ist für mich der Hauptgrund, warum der noch so um Titel spielen kann. Also gerade bei Breakbällen, absolute Bank, können wir ja bei Sinner nachfragen. Also der hat 2 von 18 Breakbällen genutzt und bei 10 Breakbällen hat er nicht mal eine Chance wegen dem Aufschlag von Djokovic. Der serviert den einfach, wenn er ihn braucht, überragend. Und das ist eine ganz wichtige Komponente. Bei den Damen sehe ich Rybakina und Sabalenka vorne. Jede auf seine Seite. Rybakina hat einfach so einen mühsam,
mühelos aussehenden Aufschlag, der jedes Mal reproduziert werden kann. Einfach ganz glatt. Sabalenka hat dafür mehr Varianten. Aber das sind so für mich Komponenten, die einen guten Aufschlag ausmachen. Jetzt ergänzt du gern noch.
Ja, womit soll ich jetzt noch ergänzen, wenn du mir kaum was übrig lässt? Aber sorry. Es ist ja, nee, das ist ja auch völlig okay. Du denkst dann ja auch, wenn du die Frage gestellt bekommst, okay, was fällt mir jetzt alles ein? Was kann ich hier dazu beitragen? Und ich hatte die ganze Zeit ein Wort mir hier noch notiert, was du dann aber relativ weit hinten deiner Antwort auch genannt hast. Und das ist für mich auch ein ganz entscheidendes, und das ist der Winkel. Weil in der Nachricht von Lukas steht drin, also er fragt ja, was ist das Kriterium? Reine Geschwindigkeit. Steht da Platz, also Geschwindigkeit ist natürlich ein Thema, logisch. Platzierung ist ein Thema, logisch. Variation ist auch ein Thema, logisch. Aber du hast natürlich, und deswegen dieser Vergleich zwischen Demenor und Zverev ist ja klar, wenn du ihn weiter oben treffen kannst, gerade auch in puncto Kickaufschlag, du kommst mit einem anderen Winkel rein, der Ball springt auch mit einem anderen Winkel wieder raus, über die Schulter eines Rechtshänders, der dann da oben irgendwo retournieren muss, ganz, ganz schwer. Das übrigens auch, was man bei diesem Battle of the Sexes gesehen hat, bei Kyrgios gegen Sabalenka. Kyrgios, der extrem Kick nach außen immer gespielt hat, und Sabalenka konnte da irgendwie gar nicht so richtig was mit anfangen und so. Und eine Sache kann ich vielleicht doch noch ergänzen, aber das spricht eigentlich wieder dafür, weil du jetzt mehrfach auch gesagt hast, den Aufschlag erkennen oder lesen, das ist der Ballwurf. Und das zum Beispiel ist ja erstmal unabhängig von der Größe. Also wirklich einen Aufschlag richtig gut zu verstecken, das kann jeder Spieler erstmal, weil er dann halt vielleicht immer genau den gleichen Ballwurf hat und eben nicht so sehr variiert. Ist natürlich klar, wenn du einen extremen Kick spielst, musst du den Ball eigentlich ein bisschen mehr nach hinten werfen, weil erst da kriegst du den Topspin, ne, so über dem Kopf rüber. Ja. Aber genau, der Ballwurf hat auf jeden Fall auch was damit zu tun. Aber ich glaube, jetzt haben wir es dann wirklich ganz gut von allen möglichen Seiten
beleuchtet.
Aber ist doch spannend, wenn da mal so eine Frage kommt und wir mal nicht immer nur an unser Skript und was wir besprechen denken, dann macht das auch sofort was auf. Das finde ich richtig gut. Also Lukas, vielen Dank für die Frage. Gerne weitere dieser Fragen, da gehen wir dann, wenn es passt, super gerne drauf ein. Eine Sache will ich aber noch von dir wissen, Stefan, weil du jetzt den Namen Serena Williams auch in deiner Aufschlaganalyse mehrfach erwähnt hast. Da gibt es ja die gewissen Gerüchte und ihr Name ist wieder aufgetaucht und dann hieß es, naja, der Name würde da in entsprechenden Listen nicht auftauchen, wenn man nicht wirklich auch wieder spielen möchte. Wie ist der Stand und was hältst du davon?
Gut, der Stand ist immer noch, dass drüber spekuliert wird und dass es gewisse Indizien gibt, aber noch nichts Stichhaltiges. Ich persönlich hoffe, dass sie es, wenn dann, macht, um nochmal so ein Mixed bei den US Open zu gewinnen, dann vielleicht anzugreifen oder von mir aus auch ein Doppel mit ihrer Schwester im Einzel. Also unterschätze niemals so einen Champion, schon gar nicht eine Serena Williams, aber da hätte ich schon meine Zweifel. Klar, allein ihr Aufschlag würde ja schon ein paar Matches gewinnen, nur wenn sie zurückkehrt, kann es ja nur um Grand Slam-Titel gewinnen und nicht darum, eine zweite Woche zu erreichen. Und da hätte ich schon Zweifel, beziehungsweise glaube, dass ich da ein paar die Zähne ausbeißen würde. Also zum Beispiel eine Sabalenka, die hat halt eine ähnliche Power, hat inzwischen aber noch mehr Varianten im Spiel und hätte körperlich dann auch sicher über längere Strecke Vorteile. Also mal abwarten, was Serena macht. Vielleicht spielt sie auch nur mit uns allen. Wer weiß das schon. Für das Tennis natürlich eine gute Sache, wenn so ein großer Name wieder spielen würde, aber ich würde raten, vielleicht lieber Mixed oder so, wo ja dann auch speziell diese speziellen Regeln bei den US Open da vielleicht auch einen Titel ermöglichen können. Also ich würde es eher in der Richtung sehen.
Ja, ist ein bisschen Risiko, falls es dann doch irgendwie floppt oder so, ne? Das wäre dann irgendwie total schade so. Ja. Okay, das bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Dann haben wir es, glaube ich, für diese Folge. Ich hatte schon erwähnt, ihr könnt überall gerne unser Format hier liken, abonnieren und so weiter und auch gerne kommentieren. Freuen wir uns, weil wir auch auf den drei Plattformen, oder zumindest sagen wir mal, wir haben Spotify im Auge, wir haben YouTube im Auge, wir haben natürlich auch unsere Social-Media-Kanäle im Auge. Also das bekommen wir mit, wenn ihr da uns was hinterlasst, darüber freuen wir uns. Ansonsten kann ich sagen, dass wir die nächste Folge zum jetzigen Stand wahrscheinlich Anfang April machen. Noch nicht hundertprozentig safe, aber ihr werdet demnächst auf jeden Fall wieder was von uns hören, denn es geht dann ja auch jetzt immer weiter und dann kommt das, worauf wir uns immer freuen. Irgendwann geht's wieder auf den Sand und so und dann nimmt das alles seinen Lauf. Stefan, danke dir für diese nächste Folge Crosscourt und dann hören wir uns demnächst wieder, würde ich sagen. Mach's gut. Ciao.
Bis dann.